Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Ohne privates Geld kriegen viele Unternehmen also den klimafreundlichen Umbau nicht hin. Und ohne die Industrie wird das nichts. Da sagen jetzt viele große Branchen, so schnell auf Erneuerbare umzustellen, das schaffen wir auch nur, wenn zusätzlich die Politik uns hilft. Also, der Staat ist auf einmal als Patron der Energiewende wieder gefragt. Soll der Staat also Klimaschutz subventionieren? Darüber konnte ich vor der Sendung reden mit dem hierzulande wohl prominentesten Klimaökonomen, mit Ottmar Edenhofer, dem Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Meine erste Frage war, warum können wir nicht einfach das, was wir wollen, nämlich neue Klimaschutztechnik, massiv subventionieren?
Ja, manchmal muss man auch das Gute subventionieren, wie zum Beispiel Wasserstofftechnologien oder auch synthetische Kraftstoffe. Die sind heute noch sehr teuer, die werden im Laufe der Zeit billiger und da braucht es eine Anschubfinanzierung, da braucht es Pilotprojekte, das ist alles richtig. Aber Subventionen müssen ein ganz klares Enddatum haben, denn sonst haben Subventionen eben die Neigung, dass sie ewig bestehen bleiben, auch dann, wenn es nicht mehr sinnvoll ist. Und hier geht es bei den Subventionen in der Regel um Technologiesubventionen, aber das heißt noch lange nicht, dass man deswegen schon die Emissionen reduziert. Das kann man sich am besten deutlich machen, wenn man etwa die Subventionen für den öffentlichen Nahverkehr sich anschaut. Die meisten Leute würden sagen, das ist doch völlig sinnvoll, den öffentlichen Nahverkehr zu subventionieren, würde ich auch sagen. Aber es werden dann eben mehr Leute mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren. Nur heißt das noch lange nicht, dass deswegen die Straßen leer bleiben. Denn die Straßen, die jetzt nun leerer sind, die werden ganz schnell mit neuem Verkehrsaufkommen gefüllt werden. Da gibt es ein Gesetz in der Ökonomie, das heißt also das Gesetz zur Straßenverstopfung, leere Straßen werden immer voll. Und das heißt mit anderen Worten, man kann natürlich den öffentlichen Nahverkehr subventionieren, aber man muss das begleiten mit einer verursachergerechten Bepreisung des Individualverkehrs. Weil nur dann haben die Leute einen Anreiz, dass sie dann mit dem Auto fahren, wenn es keinen Stau gibt. Und dann haben die Leute auch den Anreiz, die lokale Luftverschmutzung zu reduzieren. Also Subventionen können nur dann überhaupt sinnvoll sein, wenn es zugleich eine kostengerechte, verursachergerechte Bepreisung gibt von Verhalten, das man eben nicht will.
Lassen Sie uns ganz kurz noch bei den Subventionen bleiben, weil ja jetzt viele große alte Industrien auch danach rufen und sagen, ohne dich, Staat, kriegen wir diesen Übergang nicht hin. Wo merkt denn der Staat, wie merkt der Staat, wo eine Industrie sich auf seine Kosten ausruht oder wo er ihr diesen Schmerz des Wandels quasi abnimmt?
Naja, das ist immer dann der Fall, wenn Subventionen dazu führen, dass die Strukturen verfestigt werden, anstatt den Strukturwandel einzuleiten. Das ist das A und O. Also es spricht nichts dagegen, dass bei grünem Wasserstoff vorübergehend Subventionen gezahlt werden, Pilotprojekte bezahlt werden, damit man die Kosten runterbringt und dass dann eben der grüne Stahl irgendwann billiger wird. Und dann muss aber sukzessive der CO2-Preis eingeführt werden. Und der entscheidende Punkt daran ist, dass der CO2-Preis auch das Potenzial hat, das Subventionsvolumen nach unten zu drücken. Das kann man sehr schön sehen an diesen sogenannten Differenzverträgen. In vielen Branchen, zum Beispiel in der Stahlbranche, würde der Staat gerne Differenzverträge anbieten. Das heißt, dass die Differenz zwischen den Kosten, die heute entstehen, und dem CO2-Preis vom Staat übernommen werden. Je schneller also dann der CO2-Preis steigt, umso geringer können dann auch die Subventionen sein. Also wir sind gut beraten, um das Subventionsvolumen möglichst gering zu halten und die Subventionen möglichst effizient einzusetzen, das sehr stark zu kombinieren mit einem CO2-Preis.
Hat die neue Regierung das ausreichend verstanden?
Also sie hat es sicherlich im Prinzip verstanden, wahrscheinlich nicht ganz ausreichend. Denn es ist ja immer noch so, dass sehr viele Subventionen gibt, etwa Erhöhung der Pendlerpauschale bei der Gebäudesanierung und bei der Elektromobilität. Viele dieser Subventionsprogramme müssten eigentlich einem Test unterzogen werden, ob sie wirklich richtig wirken. Und vor allem hat die neue Regierung beim CO2-Preis sich sehr, sehr zögerlich verhalten. Der soll ja erst nach 2026 signifikant erhöht werden. Das hätte man eigentlich schon vorziehen können auf das Jahr 2023. Das wäre natürlich sicherlich für die Regierung wichtig gewesen, das den Bürgern klar zu kommunizieren. Aber ich denke, wenn die Bürger verstanden hätten, dass ein Teil dieser Einnahmen wieder zurückerstattet wird, hätten sie dem wohl auch zugestimmt.
Der CO2-Preis, auf den Sie ja immer wieder abheben, der beruht ja auf dem Verursacherprinzip. Also wer Natur, wer Klima kaputt macht, der soll auch bezahlen. Wenn Sie jetzt anstelle der Regierung kurz erklären würden, wie er funktioniert und warum es sinnvoll ist, wie würden Sie das machen?
Also ich würde da sagen, der CO2-Preis, der hat also im Kern drei Funktionen. Die erste Funktion ist, wir wollen verursachergerecht emissionserhöhendes Verhalten oder emissionserhöhende Investitionen zurückdrängen. Wenn wir einen CO2-Preis erheben, dann werden dadurch auch die Alternativen, die grünen Alternativen auf den Märkten rentabel. Und es entstehen durch den CO2-Preis Einnahmen, die man dann eben auch an die Bürger zurückerstatten kann.
Es ist nicht so, dass sich diesen CO2-Preis dann am Ende viele nicht werden leisten können.
Der CO2-Preis, der wird zu Unrecht als sozial schädlich oder als verteilungspolitisch als ungünstig betrachtet. Wenn man dieses Geld zurückgibt, dann können die einkommensschwachen Haushalte sehr stark entlastet werden. Und es ist leider so, dass ein Großteil der CO2-Einnahmen, die heute schon in die Taschen des Finanzministers fließen, für Subventionsprogramme ausgegeben werden und nicht für die Rückerstattung.
Also man hört Ihr klares Plädoyer, die Regierung sollte viel stärker, als sie das jetzt vorhat, den CO2-Preis auch schneller nach oben treiben, nicht erst ab 2026. Wenn Sie sonst in den Schuhen der Regierung stecken würden, was wäre das Zweite, was Sie anpacken würden?
Ja, das Zweite wäre schon, die klimaschädlichen Subventionen abzuschaffen. Dann muss natürlich, was sehr wichtig ist, der marktgetriebene Ausstieg aus der Kohleverstromung vorangetrieben werden bis zum Jahr 2030. Da hat die Regierung gesagt, sie will sich für einen Mindestpreis, für einen europäischen Mindestpreis einsetzen. Das finde ich sehr wichtig. Und den Ausbau der Erneuerbaren vorantreiben. Denn ohne den Ausbau der Erneuerbaren wird uns natürlich auch der Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 nicht gelingen.
Wir reden hier sehr sachlich über Verursacherprinzip, über Subventionen. Das sind alles sehr komplexe ökonomische Zusammenhänge, auch etwas technisch, und im Endeffekt stecken auch manchmal Zumutungen dahinter. Gibt es eine Art für Sie, für diese große Transformation, die vor uns liegt, zu begeistern als etwas, wofür es wert ist, sich zu verändern, was spannend ist, was Lust macht?
Ja, ich glaube, das sind zwei Dinge. Wir müssen was bezahlen, aber wir bekommen ja auch was dafür. Und man sieht ja auch zum Beispiel in den Städten, in denen eine Städtemaut eingeführt worden ist, da gab es am Anfang großen Protest. Dann wollte man zum Beispiel in Stockholm sie wieder abschaffen. Dann haben die Bürger gesagt, nein, wir wollen das so. Es ist besser, wenn man ohne Stau, ohne lokale Luftverschmutzung lebt. Und es ist auch besser, wenn die CO2-Emissionen sinken. Ich denke, man wird sehr oft feststellen, dass Menschen, wenn die Veränderung beginnt und wenn sie merken, dass sie was davon haben, dass sie dann auch mitgehen. Und wir wissen auch aus empirischen Untersuchungen, dass die Leute gar nicht so zögerlich sind. Die würden schon mitgehen. Sie würden auch höhere CO2-Preise akzeptieren. Aber es muss klar sein, es muss fair zugehen. Und dann muss natürlich das Zweite sein, was Sie schon gesagt haben, was kriegen wir denn dafür? Was bedeutet denn die Verkehrswende? Na, die Verkehrswende bedeutet weniger lokale Luftverschmutzung, bedeutet weniger Stau, bedeutet auch besseres Wohnen, heißt für viele auch wertvollere Wohnungen. Das sind alles Aspekte, die wichtig sind. Und am Ende des Tages ist es so, wir tragen dann mit dazu bei, dass gefährlicher Klimawandel verhindert wird. Und das kann Deutschland nicht alleine, aber wir können einen Beitrag dazu leisten. Und ich denke, eine Welt, in der die globale Mitteltemperatur auf 4 Grad steigen würde, das wäre eine unbeherrschbare Welt, das wäre keine schöne Welt. Und vor dem Hintergrund, denke ich, sind diese Transformationspfade wichtig. Und wenn man das auch zeigt, dass man damit eine Gefahr vermeidet, aber dass man dann auch vor der Haustür etwas davon hat, dann würde mich das sehr überraschen, wenn sich da Leute nicht mit davon begeistern lassen könnten.
Sagt Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung.